Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, wie geht's euch eigentlich im Blick auf den ersten Advent? Sind ja nur noch 3 Wochen. Erster Advent. Habt ihr schon geplant, wie ihr vielleicht die Wohnung dekorieren werdet? Welche Fensterbilder dann kleben werden? Dann Adventskranz steht mit Kerzen. Wie macht ihr das? Ich mach's so. Am Samstag vor dem ersten Advent, am Abend, setze ich mich hin und bastle. Jedes Jahr an diesem Samstag. Ich bastle einen Herrnhuter Stern. Das ist ein Stern mit ganz vielen Zacken. Der ist innen beleuchtet, hat etwa diesen Durchmesser. Und den hänge ich so ins Fenster, dass es jeder sieht, der in der Umgebung dort bei uns wohnt. Und der Schraubhaken dafür, der hängt das ganze Jahr über in der Decke. Erinnert mich daran, irgendwann kommt der erste Advent und der Abend davor. Für mich ein Zeichen, dass Christus kommt. Für mich ein Zeichen, dass es Advent wird, dass Christus, der Retter, geboren wurde und wiederkommt. Oder wenn ihr Autofahrer seid, habt ihr irgendein Zeichen auf dem Auto, das erkennen lässt, dass ihr Christ seid, oder lässt der Fahrstil das weniger zu? Als wir im vergangenen Jahr ein Auto gekauft haben, haben wir 3 kleine Fische hinten drauf geklebt. Für jeden von uns einen. Da sind Christen unterwegs. Und neulich bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen musste ich mein Handgepäck auspacken. Da war dann ein Notebook drin, eine Kamera und diese Bibel. Ich habe keine Probleme damit bekommen, dass ich diese Bibel im Handgepäck hatte. Ich durfte die wieder einpacken und mit auf die Reise nehmen. Was sollen diese Beispiele sagen? Man kann es ganz kurz formulieren: Sei ein Christ und zeige es. Und in diesem Land ist das ohne Probleme möglich. Es gehört überhaupt kein großer Mut dazu, in Österreich und in vielen Ländern Europas als Christ zu leben und das auch zu erkennen zu geben. Und wer die Zeichen sieht, wird es auch deuten können. Die kleinen und die größeren Zeichen. Und manchmal ergeben sich sogar Gespräche dann über Gott und die Welt. In vielen Ländern dieser Welt ist das anders mit dem Christsein. Sei ein Christ und zeige es, würde ich dort nicht so einfach sagen, weil das lebensgefährlich ist. Über Nordkorea haben wir vorhin in der Geschichte für die Kinder gehört. Seit 10 Jahren belegt dieses Land Nordkorea den Platz 1 auf dem Weltverfolgungsindex. Das ist wirklich der Sieger in Sachen Christenverfolgung. Hier ist Christsein am gefährlichsten, am tödlichsten. Die anderen 9 Plätze, das könnt ihr nachher hier auch nachlesen, werden von muslimischen Ländern belegt. Sie sind unter den Top 10 im Weltverfolgungsindex. Christen werden dort massiv unterdrückt. Übrigens, für Urlauber eine kleine Information. Platz 6 im Weltverfolgungsindex, die Malediven. Was für manche ein Taucherparadies und ein Urlaubsparadies ist, ist für Christen dort die Hölle. Sei ein Christ und zeige es. Hierzulande braucht es dazu keinen großen Mut. In vielen Ländern dieser Welt allerdings ein lebensgefährliches Risiko. Und das im 21. Jahrhundert in einer aufgeklärten und modernen, sogar säkularen Welt. Aber wenn es um Christsein geht, verstehen manche Länder und manche Herrscher keinen Spaß. Die historischen Wurzeln der Christenverfolgung liegen ja etwa 2000 Jahre zurück. Und die Angst vor Verfolgung und die Bedrückung gehört zum christlichen Glauben dazu, seit der ersten Stunde. Und auch die Täufer in diesem Land wissen davon zu erzählen. Jedes Mal, wenn wir unten in das Gemeindehaus hineingehen, erinnert uns eine Tafel an Balthasar Hubmaier, der eben auch einen hohen Preis bezahlt hat für seine Überzeugung und seinen Glauben. Er wurde verbrannt, seine Frau wurde ertränkt. Aber Christus ist ja nicht gekommen, dass er morde, metzge und brenne. Daran erinnert uns die Tafel am Stubentor. Glaubensmut und Standhaftigkeit gehören natürlich auch dazu, wenn es um Christenverfolgung geht. Aber am Anfang der Christenverfolgung steht die Angst. Deswegen möchte ich den Bericht über die erste christliche Verfolgungsangst vorlesen. Johannes 20, Vers 19 bis 22. Johannes 20, Vers 19 bis 22. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, also am Sonntagabend, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus spricht nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Die Situation vorher ist vielen bekannt. Jesus wurde gefangen genommen, Jesus wurde gefoltert, die Jünger waren inzwischen geflohen. Beim Verhör hatten sich dann doch noch einige rangewagt und es kam dann zur Verleugnung: Den kenne ich nicht, bis zur Selbstverfluchung. Dann die Kreuzigung, wo wenige Zeugen aus seiner Anhängerschaft anwesend waren. Die Grablegung gerade noch rechtzeitig, bevor das nicht mehr möglich war nach den Riten der damaligen Zeit. Dann die ersten Gerüchte vom leeren Grab und dieser Auferstehung. Die Jünger damals hatten keinen Herrn Huter Stern aufgehängt, der abends leuchtet und zeigt, Jesus der Retter kommt. Und sie hatten auch keine Fische auf ihren Wagen geklebt, um zu zeigen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Retter. Sie hatten auch keine Bibel auf der Reise mit, die nach einer Gepäckkontrolle problemlos mitgenommen werden konnte. Die Jünger Jesu befanden sich in einem abgeschlossenen Raum, einem verriegelten Raum, hinter versperrten, verschlossenen Türen. Was sie verband, war die Jüngerschaft und die Angst. Und sie stehen am Anfang eines langen, bis heute andauernden Verfolgungsweges. Ihren Herrn Jesus Christus hatten sie ja gekreuzigt, damals die Verfolger. Und vielleicht wollten ja die Verfolger auch noch der Jünger habhaft werden. Denn man muss ja unterbinden, dass dieser komische Glaube von Christus weitergeht. Die Jünger hatten also durchaus zu befürchten, verhaftet, verhört, gefoltert, verurteilt und hingerichtet zu werden. Kein Wunder, dass sie sich hinter verriegelten Türen versammelt hatten. Was haben sie in diesem Raum wohl gefühlt an diesem Abend? Und wie fühlen sich Christen heute, die sich heimlich versammeln in geschlossenen Räumen oder in Wäldern, in Ländern, in denen Christsein lebensgefährlich ist? Was haben sie gedacht, gesagt und gefühlt? Was denken Christen, wenn sie verfolgt werden? Was sagen sie zueinander? Wir haben ja vorhin gehört, dass man bestimmte Begriffe gar nicht verwenden darf. Und wer heute mit Menschen korrespondiert, denn die in der arabischen Welt arbeiten und tätig sind und Christen sind, vermeidet auch gewisse Begriffe, um niemanden zu gefährden. Was haben sie gesagt und wie viel konnten sie sagen? Und wie fühlt es sich eigentlich an in diesem Raum der Angst, der sehr begrenzt und eng ist? Am Abend jenes Sonntags damals kam Jesus, trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Friede euch. Was für ein Kontrast gegenüber dieser Angst. Was für ein Kontrast gegenüber dieser Enge, die alles begrenzt und einschnürt. Was für ein Kontrast gegenüber den äußeren Umständen und der inneren Angst. Diese beiden Worte: Friede euch. Worte gegen die Angst. Zwei Worte nur und gesprochen vom auferstandenen Christus. Und Christus trat in ihre Mitte. Er trat nicht die Tür ein, er brach nicht das Schloss auf mit Gewalt und brachte auch keinen Schrecken mit in diesen Raum, wo man nur noch fluchtartig reagieren kann und das Leben wirklich bis zum Tod gefährdet ist. Christus tritt anders in die Mitte seiner Jünger. Friede euch, sagt er. Zwei starke und heilende Worte. Kein Vorwurf, warum habt ihr mich im Stich gelassen? Keine Anklage, warum seid ihr nicht mit ans Kreuz gegangen? Kein Vorwurf, warum seid ihr so furchtsam, warum habt ihr solche Angst? Friede euch, Zwei Worte, nicht mehr und nicht weniger. Das ist Seelsorge. Das ist Seelsorge an Angst und an Zweifeln, an Ängstlichen und Zweifelnden. Heißt das, Christen dürfen keine Angst haben und dürfen auch nicht zweifeln? Natürlich haben Christen Angst. Christus hat diese Welt überwunden. Das heißt aber nicht, dass wir keine Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, doch ich habe diese Welt besiegt, sagt Christus. Und trotzdem ist die Angst damit ja nicht beseitigt. In Ländern mit Christenverfolgung ist das ja ein Dauerzustand. Doch da hinein spricht Christus sein Friede euch. Christen haben auch Zweifel. Spannend fand ich das neulich bei den Teenies, wo die Frage kam, wie ist das? Darf ich auch Zweifel haben, wenn es um Glauben geht? Oder bin ich dann kein richtiger Christ? Muss ich alles hundertprozentig sicher haben? Wann bin ich Christ? Haben Zweifel auch Raum? Ich bin gesagt, ja, Zweifel dürfen sein. Und mit Zweifeln ist man auch in guter Gesellschaft der Menschen der Bibel, die auch ihre Zweifel hatten. Und letzte Sicherheit habe auch ich nicht. Aber ich möchte und auch erwarte, dass Gott meine Zweifel sieht und ihnen auch begegnet und auch Antwort auf meine Fragen hat. Und es braucht auch eine Gemeinde, wo wir einander ermutigen, auch als die Zweifelnden. Natürlich haben Christen Zweifel. Und in Ländern mit Christenverfolgung ist das eine ständige Herausforderung. Denn was für einen Preis zahlen sie? Wenn ein Christ in einem muslimischen Land Christ wird, oder wenn ein Mensch Christ wird, in seinem Pass aber Muslim eingetragen ist, als Religionszugehörigkeit, der kann nicht einfach Christ eintragen lassen. Das heißt, der bleibt als Muslim registriert. Und wenn solche Leute nach Österreich kommen, als Verfolgte und um Asyl ansuchen, wenn ihr im Pass Muslim steht, obwohl sie inzwischen Christen geworden sind, wie handeln wir da eigentlich, auch in diesem Land? Glauben wir ihnen das? Oder sagen wir, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge? Christsein hat seinen Preis in solchen Ländern. Und auch da hinein spricht Christus sein Friede euch. Dieses Friede euch reicht sogar hinein, auch in unsere persönliche Lebenswelt, in einem Land, das keine Verfolgung mehr kennt. Friede euch, dieser seelsorgerliche Zuspruch Jesu ist frei von jedem, du sollst und du sollst nicht zweifeln oder musst noch stärker glauben. Das sagt Jesus nicht, sondern er gibt seinen heilenden Frieden bis heute an alle Menschen in Angst und auch die Menschen in Zweifeln auch unter uns. Und diesen Frieden schenkt Christus immer wieder neu. Mir ist im Erarbeiten des Bibeltextes in der griechischen Sprache aufgefallen, dass die ganze Erzählung in der Vergangenheit ist. Aber es gibt zwei Stellen, wo es in die Gegenwart springt. Da sprach Christus nicht, Friede euch, sondern da spricht Christus, Friede euch. Macht einen Unterschied. Alles in der Vergangenheit erzählt, aber diese beiden Stellen, da spricht Christus, Friede euch. Er spricht bis heute, sein Friede euch. Das fällt mir auf. Sprach es damals und spricht es heute. Und dieser Friede hat solche Kraft, dass er sogar verschlossene Türen des Lebens und auch des Herzens überwindet und mitten in den Raum der Angst tritt. Und dann passiert ja dieses Wunder, das fast nebenbei erzählt. Die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Die Jünger wurden froh, als sie den Herrn sahen. Friede euch, diese beiden Worte und die Erscheinung Jesu reichten aus. Friede euch, Worte gegen die Angst, aber auch, und das fällt mir auf, es wird ja zweimal gesagt, Worte, die mit einem Auftrag verbunden sind. Jesus tritt ja nicht nur in die Mitte und sagt, Friede euch, alles gut, habt keine Angst, sondern er sagt ein zweites Mal, Friede euch, und so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieses Friede euch ist auch mit einem Auftrag verbunden. Ein zweites Mal sagt er es. Das heißt, für mich heißt das, die Jünger sollen mit ihrer Freude über Jesus, über diesen Retter ihres Lebens, nicht bei sich bleiben. Der geschenkte Friede kann nicht im Rahmen dieses Raumes oder im Raum einer Gemeinde bleiben. Dieser Friede drängt nach außen. Der öffnet Türen zu Menschen und auch in die Gesellschaft hinein. Und die Gemeinde Jesu stellt sich nicht selbst zufrieden dar und sagt, ich habe meinen Glauben und damit ist alles okay und ich kann vom Frieden Gottes leben. Nein, dieser Friede drängt nach außen. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und auch an dieser Stelle, dieser Auftrag gilt auch bis heute und basiert auf diesem Friede euch. Friede euch. Dadurch sorgt Jesus bis heute dafür, dass der Auftrag, den er vom Vater im Himmel erhalten hat, niemals abbricht. Dass das Evangelium die Menschen immer noch erreicht. heute und auch morgen. Jesus hat ja während seiner Zeit das Evangelium verkündigt und gelebt. Er hat Gottes Liebe und Gottes Kraft sichtbar und erlebbar gemacht. Und das soll auch in Zukunft so sein. Deswegen, Friede euch, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Hättet ihr auch sagen können, Friede euch, macht euch einen schönen Abend, habt keine Angst und morgen geht ihr wieder ganz normal an eure Arbeit, zu den Fischerbooten und an den Zoll. Friede euch, sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Diese Sendung, die mit dem Frieden Gottes ausgerüstet ist, heißt nicht Heldentum. Heißt auch nicht Martyrium um jeden Preis. Heißt auch nicht, die Perspektive zu haben, eines Tages zum Heiligen deklariert zu werden nach einer ersten Seligsprechung. Und doch gibt es Helden des Glaubens. Es gibt Menschen, die für ihre Überzeugung, für ihren christlichen Glauben einstehen, auch im 21. Jahrhundert. Es gibt christliche Märtyrer. Ich habe in Georgien im Rahmen der Baptistengemeinden christliche Märtyrer gesehen auf Ikonen. Da hing Martin Luther King und da hing eine Diakonin der Baptistengemeinde, die vom KGB ermordet wurde. Man möchte diese Menschen nicht vergessen. Man betet die Ikonen nicht an. Aber sie erinnern daran, dass Glauben auch einen Preis hat. Und dass Menschen, die für Glaubensüberzeugungen einstehen, nicht vergessen sind. So gibt es vielleicht auch manche moderne Heilige. Es geht um den Auftrag des Vaters im Himmel, das Verlorene zu suchen und das Verlorene zu retten. So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus, und gibt dazu seinen Frieden als Angeld, als Vorschuss. Und Gott sucht die Menschen ja dort, wo sie selbst sind. Hier in Österreich, in meiner Nachbarschaft und in den Ländern, wo Christsein wirklich den Preis des Lebens kostet. Gott sucht den Menschen, wo er ist. Hinter verschlossenen Türen, wie damals, heute auch, und auch hinter verschlossenen Herzen. Auch da möchte Christus rein. Mit seinem heilenden Frieden, Friede euch, der die Angst überwindet und auch den Zweifeln begegnen kann. Und mit diesem Friede euch, um diesen Auftrag zu erfüllen, der bis heute gilt, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Schön ist, dass Jesus es nicht bei den Worten des Friedens belässt, sondern das nochmal richtig bestätigt. In der Bibel heißt es, als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Und die Jünger machen jetzt die Erfahrung, von der wir vor der Predigt gesungen haben. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Die Kraft, die im Heiligen Geist steckt und die in der Auferstehung sichtbar wurde, weil der Auferstandene mitten unter ihnen ist. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Eine Hand, die sogar noch die Nägelmale trägt vom Kreuz. Und es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Eine Friedensmacht, deren Schatten sehr weit reicht, unter dem sich viele Menschen einfinden können. Dann heißt es weiter, denn wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Natürlich haben wir Angst. Aber Christus hat die Welt und die Angst überwunden. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Trotz mancher verschlossener Türen. Und ich weiß die Freiheit in diesem Lande gar nicht hoch genug zu schätzen. Dass es so leicht ist, Christ zu sein in diesem Land. Dass wir keinen hohen Preis dafür zahlen müssen. Außer wir vertrauen Christus wirklich unser Leben an. Und dürfen das dann auch in diesem Land in aller Freiheit leben. Jesus hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wie können wir uns diese Szene mit dem Anhauchen vorstellen? Vielleicht habt ihr das auch erlebt, als ihr Kinder wart. Oder ihr macht es, wenn ihr Kinder selber habt. Stellt euch vor, ein Kind verletzt sich beim Spielen. Das kann ja mal passieren. Da landet dann eben die Schaufel im Sandkasten mal auf der falschen Hand. Und dann weint das Kind, rennt los zu den Eltern am Rand des Sandkastens, springt auf den Arm und umarmt die Eltern schluchzend. Und die Eltern nehmen dieses Kind tröstend in den Arm und halten es gut fest und pusten dann mit einem sanften, kühlen Luftstrom über die verletzte Hand. Ganz zart, ganz kühl, doch spürbar. Jesus hauchte sie an. als Akt der Nähe, als Trost, als etwas Heilendes. Und er ist den verängstigten Jüngern ganz nah. Denn diesen Luftstrom kann man nur spüren, wenn man ganz nah dran ist. Wenn ich jetzt hier pusten würde, glaube nicht, dass ihr das spüren würdet. Ganz nah funktioniert das. Da wird der Heilige Geist zum Tröster für die Verängstigten, für die Verzweifelten und wird zur Kraft Gottes, wenn es darum gilt, den Auftrag dann auch zu erfüllen, die Sendung Jesu anzunehmen. Kann mit einem leisen Hauch beginnen. Und das wird dann zu einem großen Wind, der die Erde ergreift. Ja, und dann, was macht denn so ein Kind, wenn es von den Eltern getröstet wurde und dieser Hauch dann über die Verletzung ging? Ich bin damals ganz schnell vom Arm meiner Eltern wieder runtergesprungen, in die Sandkaste gerast und habe zugesehen, dass die Sandburg weitergebaut wird. Das Spiel geht weiter nach diesem Trösten. Und vielleicht bauen sie dann miteinander weiter an der großen Burg im Sandkasten. Jesus hauchte sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und Jesus sendet auch uns, seine Jünger von heute, wieder zurück zum ursprünglichen Auftrag. Reich Gottes bauen, das ist mehr als ein Sandkasten und die Burg darin. Und dabei tröstet uns sein Heiliger Geist. Und er befähigt uns auch, diesen Auftrag auszuführen. Das Schlimme bei Verfolgungen ist ja, dass sie diesen göttlichen Auftrag hindern wollen. Es soll verhindert werden, dass Gottes rettende Liebe für alle Menschen erfahrbar ist. Da wird dann ein politischer Führer, der schon längst verstorben ist, angebetet. Fällt ja auf, dass so etwas Christenverfolgung in der Regel dort passiert, wo es Diktatoren und autoritäre Führung gibt, wo Menschen verehrt werden oder wo eine Religionsgruppe so dominant ist, dass sie nichts neben sich duldet und Extremisten an der Macht sind. Es soll verhindert werden, dass der Friede Gottes Räume erfasst, Städte erfasst und Länder erfüllt. Da setzen Verfolger viel dran. Und Jesus setzt dem sein Friede euch entgegen. Friede euch denen, die in Bedrängnis sind, die verfolgt werden. Friede auch uns, die wir andere Arten von Bedrängnis, Zweifeln und Ängsten haben. Und sein Friede euch, um den Auftrag zu erfüllen, um Christus zu verkündigen. Und Jesus erinnert uns, die Geschwister nicht zu vergessen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und ihr Leben für Christus riskieren. Und dieser Friede euch erinnert mich daran, wie gut es uns geht, welche Freiheiten, welche Möglichkeiten wir haben, Christus zu verkündigen. Sein Luxus, in dem wir leben, der nicht selbstverständlich ist. Kann die Situation kommen, dass es eines Tages nicht mehr politisch korrekt ist, von Christus zu reden oder nach biblischen Maßstäben zu leben. Wer weiß, was kommt. Aber sein Friede euch von Ostern gilt auch dann, weil diese Zusage in der Gegenwart ausgesprochen wird. Friede euch. Amen.